Wir haben die Predigtreihe in der Urgeschichte, also die ersten 11 Kapitel in der Bibel. Ich empfehle euch, wer keine Bibel hat, kann gerne von hinten sich noch eine holen. Ich habe zwar auch einiges hier vorne an der Folie, aber es ist doch besser, wenn man den Text vor Augen hat. Ja, ich freue mich auf die Predigt, weil wir sehen, was für einen richtig guten Gott wir haben. Und genau, dann starten wir, aber wir starten nicht mit dem Predigttext, sondern mit diesem Bild. Ich will, dass ihr euch mal Folgendes vorstellt. Stellt euch mal vor, dass ein Schreinermeister hier in der Werkstatt werkelt und er hat sehr lange damit verbracht, einen schönen Kleiderschrank zu machen. Und der Kleiderschrank ist wunderschön geworden, bestes Holz verwendet, beste Techniken, wirklich tipptopp. Hat er wirklich sein Herzblut reingesteckt, schön geschliffen, mit einer schönen Lasur überzogen. Und stellt euch vor, dieser Schreinermeister macht jetzt den letzten Schliff und er ist fertig. Was wird der Meister wohl machen? Wird er sich jetzt umdrehen, den Kunden anrufen und sagen, du, dein Schrank ist fertig, hol ihn ab, passt schon. Und er geht weg und dreht sich nicht mehr zu diesem Schrank um? Nein, das geht doch nicht. Wenn du dein Herzblut reinsteckst, ich denke, der Schreinermeister wird einen Schritt zurückgegangen sein, wird ihn sich nochmal anschauen. Vielleicht geht er zum Kühlschrank, holt sich ein Bier, macht's auf und schaut ihn einfach eine Weile an, während er sein Feierabendbier trinkt. Vielleicht fährt er nochmal über die Kanten und bewundert es einfach und freut sich über das, was er da geschaffen hat. Vielleicht merkt ihr, in welche Richtung dieses Bild geht. Es geht nämlich um Gottes Schöpfung. Der Tom hat uns in der letzten Predigt ja über die Schöpfungstage 2 bis 6 einiges erzählt. Jetzt kommt der letzte Tag. Da heißt es, so wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Also nachdem Gott sehr viel geschaffen hat, ruhte er. Nicht, weil er müde geworden ist, sondern als Vorbild für uns. Jetzt ist die Frage, naja, wie kann man dieses Ruhen verstehen? Also ist jetzt sehr menschlich gedacht, hat sich Gott dann auf die Couch gelegt, die Füße hoch, erstmal einen guten Mittagsschlaf gemacht? Nein, das glaube ich nicht. Gott war jetzt nicht müde und er hat sich, glaube ich, auch nicht auf eine Couch gelegt, wenn man das so blöd sagen darf. Ich denke, Gott gleicht diesem Handwerker, der sein Meisterstück, seinen Schrank vollendet hat. Ich denke, Gott hat sich über seine Schöpfung gefreut. Er musste nichts mehr schaffen, er hat da nichts mehr dran getüftelt oder so. Er war fertig und hat sich einfach darüber gefreut, wie die Vögel fliegen, die Blumen, die blühen, vielleicht die Planeten, wie sie durch unendliche Weiten durchs All fliegen. Ja, vielleicht die Wellen auf dem Ozean, der Mensch, der den Garten entdeckt. Er hat das alles gesehen, wie richtig gut das war. Und ich denke, Gott hat sich einfach über diese Schöpfung gefreut. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Schritt. Das gehört irgendwie dazu. Weil der Schreinermeister, wenn er sich umgedreht hätte und nicht mehr an seinen Schrank gedacht hätte, zack, der Kunde holt ihn ab, weg ist er, nächstes Projekt, da würde keine Liebe drin stecken. Ja, wenn Gott einfach gesagt hätte, so, jetzt lasse ich es mal, ich kümmere mich jetzt mal um andere Dinge, würde keine Liebe drin stecken. Aber wir sehen, dass Gott seine Schöpfung und seinen Menschen liebt. Und deswegen hat auch Gott Mitleid, wenn der Mensch leidet, wenn die Tiere leiden. Deswegen lässt Gott auch nach dem Sündenfall nicht die Erde links liegen und sagt, so, Projekt gescheitert. Nein, er kümmert sich auch weiterhin um sie. Ja, wir sehen dann später in der Bibel die klare Aufforderung, ja, das auch Gott gleich zu tun mit dem Ruhetag. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du noch dein Sohn noch deine Tochter noch dein Knecht noch deine Magd noch dein Vieh noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Ja, es ist gut für den Menschen, einen Tag in der Woche Pause zu machen. Das brauchen wir. Wir müssen uns mal ausruhen, wir müssen mal unsere Arbeit liegen lassen und entspannen. Und wie das aussieht, kann sehr unterschiedlich sein. Im Judentum gab es da sehr klare Vorstellungen, wie das irgendwie wie das aussehen muss oder so. Das ist, denke ich, heutzutage jetzt anders. Also damals, das ist jetzt aus den 10 Geboten, der Sabbat war ein Bundeszeichen für das Volk. Also ein Zeichen, dass wer das tut, gehört zum Volk. So wie der Ehering ein Bundeszeichen für die Ehe ist. Aber das gilt so als Bundeszeichen für die Christen nicht. Im Neuen Testament wird das Halten des Sabbats nicht als Gebot gegeben, aber es ist in der Schöpfung verankert. Also von daher, dieser Ruhetag ist sehr wichtig, aber eben nicht mehr in Form von diesem Bundeszeichen, sondern als das, was in uns steckt, als das, was Gott in uns hineingelegt hat. Deswegen war es, denke ich, auch okay, dass die ersten Christen den Ruhetag auf den Auferstehungstag, den Sonntag, gelegt haben. Das Prinzip vom Ruhetag ist sehr wichtig, aber wie gesagt, nicht mehr als Gesetz oder Bundeszeichen. Von daher sind wir auch nicht limitiert, wie jetzt dieser Ruhetag aussehen muss. Aber ich denke, so ein Ruhetag hat 2 Komponenten. Zum einen die Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. Der Tag wurde für den Herrn geheiligt. Der Sonntag ist auf jeden Fall ein Tag, wo man mal in Ruhe Zeit mit seinem Schöpfer verbringen kann. Mal ohne Stress in der Bibel lesen, ein Gebetsspaziergang oder was auch immer man gerne tut, um die Beziehung zu Gott zu pflegen. Und das andere ist das Genießen von Gottes Schöpfung. So wie Gott wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, auch seine Schöpfung wirklich genossen hat und sich darüber gefreut hat. Und Gottes Schöpfung ist sehr vielfältig. Da gibt es für jeden was dabei, sag mich mal. Und von daher ist eure Hausaufgabe, die ich euch mitgebe: Nutze deinen Ruhetag mit Gott und seiner Schöpfung. Ja, seine Schöpfung ist vielfältig. Das ist vielleicht ein schöner Spaziergang im Wald, ein Baden am See, vielleicht Gemeinschaft zu anderen Menschen, die ja auch Gott geschaffen hat, oder einfach Familienzeit. Es kann aber auch ein leckeres Essen sein oder ein schönes Mittagsschläfchen. Gottes Schöpfung ist sehr vielfältig und wir dürfen sie wirklich mit gutem Gewissen genießen. Gott gönnt uns das. Und von daher die Hausaufgabe: Nutze diesen Tag, den Gott dir gönnt, und gönn dir auch was. Gönn dir diese Ruhe. Gönn dir diese Zeit mit deinem Schöpfer und auch mit seiner Schöpfung. Ja, an dieser Stelle, ich mag das sehr gerne, weil man sieht, wie gütig Gott ist und wie er uns liebt. Wir sind keine Arbeitstiere, die bis zum Umfallen schuften müssen. Nein, Gott sagt: Mensch, ruh dich doch mal aus. Lass mal es liegen, ruh dich aus. Und ich finde es so toll, dass Gott so auf uns Menschen achtet. Im Vers 1 könnte noch was Unverständliches sein. Da heißt es: So wurde der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Was heißt denn jetzt das Heer? Manche würden sagen, damit sind die Engel gemeint. An anderen Stellen in der Bibel werden sie auch als Heer bezeichnet. Aber da bisher in der Schöpfung, in dem ganzen Bericht, nie die Rede von Engel war, sondern eben die sichtbare Schöpfung beschrieben wird, denke ich, dass damit die Sterne und Galaxien gemeint sind. Tom hat uns ja vor letzter Woche gezeigt, wie unfassbar riesig das Ganze ist, wie unfassbar viele Sterne es gibt. Von daher kann man das durchaus als Heer bezeichnen, und auch an anderen Stellen der Bibel wird es auch getan. Von daher denke ich, dass hier der Himmel und die Erde und die ganzen Galaxien gemeint sind. Spannend als Randbemerkung dazu: In vielen damaligen anderen Religionen waren die Sterne als Götter angesehen oder verehrt. Aber bei uns in der Bibel ist es nicht so. Bei Gott ist es nicht so. Wir beten nicht die Sonne an oder die Sterne, sondern wir sehen, alles ist Gott unterstellt. Ob jetzt mit Herr, Engel oder Sterne gemeint sind, ist ganz gleich, weil es ist Gott unterstellt. Gott ist der Herr der Herrscharen. Und es ist schön, dass wir in der Bibel ganz klar die Trennung sehen, dass Gott der Herr ist und die Schöpfung gehört ihm. Die Schöpfung ist ihm unterstellt und wir beten nicht die Schöpfung an, sondern unseren Schöpfer. Wir machen weiter im Text. Wir lesen jetzt den restlichen Predigttext. Schaut gerne mit in die Bibel von Vers 4 bis 17. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig auf von der Erde und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hat. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste heißt Pison, das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch das Bedolach-Harz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon, das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris. Das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das ist jetzt der Predigttext. Manche sagen jetzt, oh, ist das nicht irgendwie ein zweiter paralleler Schöpfungsbericht? Was ist hier los? Nein, ich würde sagen, es ist eine Ergänzung. Und diese Ergänzung, die jetzt quasi, wo der Text nochmal ansetzt zu erzählen, ist, glaube ich, mit dem Schwerpunkt auf den Menschen. Ich glaube, das erste Kapitel war generell global betrachtet und es scheint jetzt hier wirklich auf den Menschen der Fokus zu liegen. Als kleine Nebenbemerkung für alle, die vor 3 Wochen gut aufgepasst haben, als ich die Einleitung gehalten habe, vielleicht erinnert ihr euch an das Wort Toledot. Das erste Buch Mose ist ja in 12 Toledots unterteilt und ein Toledot heißt ja, dies ist die Geschichte von oder was daraus wurde. Und ihr seht, dies ist die Geschichte und hier steht das Toledot. Also das ist das Erste, was wir finden. Und daran erkennt man, dass der Vers 4, der erste Vers hier, eine Art Überschrift ist. Also dies ist die Geschichte vom Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Das ist so die Überschrift und dann geht's weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht ja dann das Nächste, was kommt, ein bisschen zu schaffen oder irgendwie ein Stirnrunzeln. Es war noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen, aber ein Dunst stieg beständig aus von der Erde, bewässerte die ganze Fläche. Also hier wird jetzt gesagt, naja, es war noch kein Strauch des Feldes da. Jetzt ist die Frage, naja, also wieso? Und dann ist hier die Erklärung genannt, weil es noch nicht geregnet hat und weil es den Menschen noch nicht gab. Da stellt man sich 2 Fragen. Also wieso braucht es den Regen, wenn da doch von dem Dunst die Rede ist? Also Wasser gäbe es ja scheinbar. Und die andere Frage ist, wieso braucht es den Menschen, wenn Gott doch die Pflanzen wachsen lassen hat? Also was ist hier los? Manche sagen, na ja, das ist halt so die zeitliche Abfolge. Es gab, Gott hat am Anfang die Pflanzen dann geschaffen und dann den Menschen irgendwie. Ich finde das jetzt nicht so überzeugend. Ich denke, es geht hier nicht generell um die Pflanzen, sondern um die Pflanzen des Feldes. Also das, was der Mensch an Pflanzen bepflanzt und kultiviert und pflegt. Und dann würde es sehr wohl Sinn machen, dass die Erklärung ist, weil es keinen Menschen gab, der es pflanzen konnte. Also der Mensch war da noch nicht aktiv. Und dieser Dunst, genau, manche sagen ja, vielleicht würde der dann nicht reichen und deswegen hätte es den Regen gebraucht, das glaube ich auch nicht. Ich glaube eher, da geht es wirklich darum, der Mensch war nicht da, der die Pflanzen gepflanzt hat und gegossen hat und sich darum gekümmert hat eben. So würde ich das verstehen. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Der Mensch wird gebildet. Gott schafft den Menschen. Und hier kommen jetzt einige wichtige Infos, die im Kapitel 1 noch nicht so rübergekommen sind. Wenn man an die Schöpfung denkt, wie hat Gott die Welt gemacht, würde gleich von den meisten wie aus der Pistole geschossen kommen, durch sein Wort. Gott sprach und es wurde. Aber wie wurde der Mensch geschaffen? Gott hat da irgendwie selbst Hand angelegt. Gott ist da selbst aktiv geworden. Es scheint, dass Gott seine Hände benutzt hat. Wenn man das so im klassischen Sinne sagen kann, dass Gott Hände hat, ist natürlich schwierig so zu definieren. In der Bibel ist auch die Rede davon, dass Gott einen Arm hat, ist von der Hand die Rede, seinem Auge oder seinem Gesicht. Von daher weiß ich nicht, wie man sich das genau vorstellen kann, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass Gott es mit seinen Händen geschaffen hat. Weil dieses Bilden, bildete Gott der Herr den Menschen, ist eigentlich ein Wort aus dem Handwerk. Das wird für einen Künstler benutzt, zum Beispiel von einem Töpfer. Einem Töpfer, der sein Gefäß, der sein Töpferwerk eben macht. Von daher kann man davon ausgehen, dass er beim Menschen nicht nur sein Wort verwendet hat, sondern eben selbst da aktiv war mit seinen Händen, mit seinem Lebensatem. Und da kommen wir auch schon zum Zweiten. Er hat den Menschen geformt und seinen Lebensatem hineingehaucht. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt puste, was kommt dann hier raus? Also zum einen natürlich hier die Luft, die ich eingeatmet habe und wieder verstoffwechselt und wieder ausgeatmet. Aber mit der Luft, die ich puste, ist bei mir und bei euch so, da kommen noch kleine Tröpfchen mit Bakterien oder sowas. Und bei einem gesunden Menschen ist es gar kein Problem, da muss man keine Berührungsängste haben. Aber wenn man einem ins Gesicht pustet, freut sich keiner. Also ich freue mich nicht, wenn mich jemand direkt anpustet. Einfach weil da schwingt diese Tröpfchen, diese schwingen da mit und kommen natürlich auch das ein oder andere Bakterium mit. Wenn ich dich anpuste, kommt schon was von mir zu dir. Aber das ist was man jetzt nicht unbedingt will. Aber bei Gott ist es völlig anders. Bei Gott ist es wirklich anders, weil sein Atem ist nicht einfach Luft oder wie bei Menschen irgendwie mit dem ein oder anderen Bakterium verseucht. Nein, Gott ist der Inbegriff des Lebens. Und wenn er haucht, kommt genauso wie bei uns auch was von uns rüber und von Gott kommt es auch rüber. Und wenn Gott der Inbegriff des Lebens ist, dann kommt Leben mit. Und Gott haucht seinen Lebensatem dem Menschen ein. Und das finde ich ganz wunderbar, dass Gott hier was von sich selbst in den Menschen gibt. Dass Gott ganz persönlich wird. Der Atem ist etwas Persönliches. Von daher finde ich das ganz toll, dass Gott hier so ja wirklich nah dem Menschen kommt. Es geht weiter, dass Gott den Garten pflanzt. Jetzt macht er diesen Garten. Er ist jetzt nicht die Reihenfolge durcheinander gekommen, dass er erst den Menschen und dann die Pflanzen geschaffen hätte. Nein, die Pflanzen waren schon da, aber jetzt schafft er diesen Garten für den Menschen. Er pflanzte einen Garten und da setzte er zwei Bäume hin. Diese zwei Bäume, die machen uns auch ein bisschen Erklärungsnot. Was sind denn das für Bäume? Zum einen ist der Baum des Lebens. Also als die Menschen aus dem Garten geschmissen werden, da ist die Begründung, dass sie nicht vom Baum des Lebens essen, dass sie nicht ewig leben. Das wäre ein schlimmer Zustand in der Sünde und gleichzeitig ewig. Das wäre schwierig. Und von daher hat Gott den Menschen geschützt und ihn aus dem Garten geschmissen. Aber wie das funktioniert, dass so ein Baum ewiges Leben gibt, also das ist mir wirklich ein Rätsel. Es wird auch nicht erklärt. Von daher, als Menschen können wir da nur mutmaßen. Aus meiner Sicht ist es ein Zeichen, dass die Menschen sehr schnell gesündigt haben und rausgeflogen sind, weil scheinbar haben sie, als sie den Garten verlassen haben, noch nicht von diesem Baum gegessen. Finde ich persönlich etwas erschreckend, so als Randnotiz. Und das Zweite ist eben der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ist irgendwie auch nicht viel leichter zu erklären. Also was auf jeden Fall nicht ist, oder was wie landläufig angenommen, denken viele, das wäre ein Apfel gewesen. Das ist jetzt hier nicht davon die Rede. Jetzt ist die Frage, war das jetzt eine besondere Frucht, dass diese Erkenntnis durch die Frucht kam? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass Gott hier einfach eine Regel aufgestellt hat, an der sich der Gehorsam des Menschen widerspiegelt. Ich vermute, Gott hätte auch sagen können, überquere den Fluss nicht. Oder steige nicht auf den Berg der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Einfach, weil Gott eine Möglichkeit gibt für den Menschen, sich gegen Gott zu entscheiden. Und ich denke, diese Erkenntnis des Guten und des Bösen ist, dass bevor sie davon essen, ist ja für den Menschen alles gut. Da gibt es die Sünde noch nicht. Der Mensch weiß nicht, wie es sich anfühlt, zu sündigen. Er weiß nicht, wie es sich anfühlt, etwas Schlechtes zu tun. Und nachdem er es gemacht hat, weiß er es. Er spürt das schlechte Gewissen, er weiß, ich habe etwas Schlechtes getan. Er spürt das am eigenen Leib, wie es sich anfühlt, zu sündigen. Und ihm wird ganz der Unterschied deutlich, was ist jetzt eigentlich das Böse und was ist das Gute? Weil ich denke, wenn alles gut ist, fällt es schwer, das so richtig unterscheiden zu können. Aber plötzlich, sobald sie davon essen, ist nicht mehr alles gut. Dann gibt es diese Unterscheidung. Und ich denke, das können wir uns auch heute noch gut vorstellen. Wenn man in Versuchung ist, sieht es sehr verlockend aus. Da scheint es einem gut. Aber sobald man drauf reinfällt, merkt man, Mist, das war falsch. Man hat vielleicht dieses schlechte Gewissen und man hat diese Erkenntnis gewonnen, wie es ist, das Falsche zu tun. Nur dass das eine bittere Erkenntnis ist. Das ist keine gute Erkenntnis, dass man sagt, oh cool, hinterher bin ich schlauer. Das ist eine Erkenntnis, die man hinterher bereut. Weil man merkt, ich habe eine Fehlentscheidung getroffen. Und ich bin froh, dass ich in meiner Jugend viele schlechte Entscheidungen nicht getroffen habe. Es gab eine Zeit, wo ich dann dachte, Mensch, habe ich vielleicht was verpasst? Aber nein, das auf keinen Fall. Und ich bin sehr froh, dass ich so manche Erkenntnis nicht mitgenommen habe. Das auch als Warnung und auch Ermutigung an gerade die Jugendlichen. Es ist natürlich die Frage, warum hat Gott den Baum nicht einfach weggelassen? Kurze Antwort, weil der Garten sonst ein Gefängnis wäre. Die Beziehung zu Gott wäre ein Gefängnis, weil wenn etwas keinen Ausgang hat, bist du gefangen. Und deswegen war dieser Baum der Weg für den Menschen weg von Gott. Diese Wahl hat Gott ihm gelassen. In dem Predigttext geht es jetzt weiter. Und es ist jetzt, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es wirkt hier, naja, es wird halt nett beschrieben, so mit den Flüssen und dem Gold und den Edelsteinen. Ist irgendwie mal nett zu hören, wir haben eh nicht so viele Informationen über den Garten. Aber mich hat es irgendwie begeistert, als ich in der Vorbereitung darüber nachgedacht habe. Und zwar ist es nicht einfach nur hier einfach so nett zu hören, sondern es gibt hier mit diesen Flüssen auch eine theologische Komponente. Und eine geistliche Komponente. Und zwar, wir sehen in der Bibel, dass Flüsse irgendwie Segen bringen oder ein Zeichen des Segens waren. Und Eden war geprägt von Segen. Es gab hier diese Quelle, die von Eden ausgeflossen ist, hat vielleicht den Garten umrahmt, aber man sieht, dass quasi dieser Segen von Eden ins Umland geflossen ist. Und diese Flüsse sind ein Zeichen des Segens, weil sie ermöglichen das Leben. Denkt ihr mal an den Fluss Nil in der Wüste, sieht man vom Weltall hier die grüne Schneise, die quasi neben dem Fluss ist, weil neben dem Fluss ist Leben da. Der Fluss ermöglicht das Leben. Und so ist es auch irgendwie, die Flüsse sind ein Zeichen des Segens, ein Zeichen von ermöglichtem Leben. Sie strahlen besondere Ruhe und Verlässlichkeit aus, sie laufen stetig vor sich hin. Ein Fluss ist irgendwie sehr positiv. Und ich denke, wir sehen hier, Gott hat das Land Eden, diesen Garten Eden, reich gesegnet. Er hat ihm die besten Voraussetzungen gegeben, eine super Quelle, die sich ausbreitet, Flüsse im Überfluss. Und wenn man jetzt aber weiterschaut in der Bibel, wir sehen die Flüsse in Eden und als nächstes sieht man einen Fluss aus dem Felsen in der Wüste. In 2. Mose 17 braucht das Volk dringend Wasser in der Wüste, ist am Verdursten und Mose soll auf einen Felsen schlagen, aus dem dann das Wasser, eine Quelle hervorsprudelt. Und dieser Fluss bei Mose versorgt das Volk mit lebenswichtigem Wasser. Dieser Fluss hat für das Volk Leben bedeutet. Wenn man weiterliest in der Bibel, sieht man bei den Propheten, zum Beispiel Hesekiel, Joel oder Sacharja, finden wir immer dieses Bild von einem lebensspendenden Fluss. Zum Beispiel in Hesekiel läuft er aus dem Tempel raus und verbreitet sich. Und spannend wird es dann im Neuen Testament. Jesus spricht dann selbst davon, dass er das lebendige Wasser hat. In Johannes 4 am Jakobsbrunnen sagt er das der Frau, dass es dass normales Wasser einen wieder durstig macht, aber er sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihn zu einer Quelle vom Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Also Jesus sagt, er hat auch einen Fluss quasi, er hat auch Wasser zu geben, Wasser, das ewiges Leben gibt, Wasser, das bis ins ewige Leben quillt, wie auch immer man es verstehen kann. Und später setzt dann Jesus noch einen drauf. Wir haben lebendiges Wasser. In Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Das sagt ihr aber von dem Geist, den sie empfangen sollten. Also das Wasser, das Jesus uns gibt, ist keine Einbahnstraße, sondern die Konsequenz ist, dass wir den Heiligen Geist haben, dass wir das geschmeckt haben und dass wir auch das Segensreich weitergeben sollen. Und das finde ich spannend. Wir sollen für andere ein Segen sein und auch von uns geht dieses Wasser aus. Spannend ist auch, dass in 1. Korinther 10 auf diese Wüstenwanderung Bezug genommen wird. Da heißt es, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Also im Neuen Testament wird dann erklärt, der Fluss in der Wüste war eigentlich Jesus. Wahrscheinlich als Bild oder ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, aber man sieht hier wirklich die Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, dass eigentlich Jesus dieses Volk mit diesem lebenswichtigen Wasser versorgt hat. Und schließlich finden wir noch einen Fluss in der Offenbarung. Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes, in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Also hier schlägt sich der Bogen vom Garten Eden bis in die Ewigkeit. Immer wieder sieht man diese Parallelen und diesen segensreichen Fluss finden wir auch in der Offenbarung. Und auch den Baum finden wir wieder in der Offenbarung. Interessant ist aber, wir finden nur einen von zwei Bäumen da. Den Baum des Lebens finden wir, den Baum der Erkenntnis nicht. Warum, könnte man fragen. Ich denke, weil die Menschen sich bereits, die im Himmel sind, für Gott entschieden haben. Gott hat ja den Baum als Entscheidungsmöglichkeit gegeben, aber wer im Himmel ist, hat ein volles Ja für Gott bereits getroffen. Und deswegen braucht es diesen Baum der Erkenntnis im Himmel nicht mehr. Finde ich sehr spannend zu sehen. Also es ist spannend zu sehen, dass Gott durch die Bibel hinweg diese Flüsse, das ist so ein durchziehendes Bild ist. Ja, und wir sehen, dass Gott ein Gott ist, der die Menschen segnen will. Dass Gott ein Gott ist, der die Menschen segnet und will, dass es ihnen eben gut geht. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir uns mit? Wir sehen, Gott wird persönlich. Es ist interessant, wenn wir uns die Dynamik des Bibeltextes anschauen. Gott ist bei der Erschaffung des Menschen ganz persönlich geworden. Er hat ihn gebildet, er hat seinen Atem reingepustet, er hat ihm einen Garten gemacht. Gott ist ein persönlicher Gott. Und wir sehen auch, dass Gott dem Menschen Verantwortung gibt. Er hat ihm einen Garten gegeben, einen Verantwortungsbereich. Und diesen Verantwortungsbereich soll er wahrnehmen. An der Stelle kann man sich selber mal fragen, welche Verantwortung hat Gott dir übertragen? Manche haben vielleicht mehr, manche weniger. Wir haben vielleicht keinen Garten Eden, den wir bebauen sollen. Aber du hast Verantwortung, die dir Gott gegeben hat. Welche Verantwortung hast du von Gott? Weiter sehen wir, dass Gott Ruhe gegeben hat. Der Mensch ist nicht nur zum Arbeiten da. Und Gott gibt auch Grenzen. Also wir sehen, Gott hat diesen Baum gemacht, Gott hat da eine Grenze gezogen, wo der Mensch Gott vertrauen soll. Genau, also wir sehen, Gott hat wirklich den Menschen da in die Schranken gewiesen. Oder was heißt in die Schranken gewiesen? Gott hat ja deutlich gemacht, hier gibt es eine Grenze und Mensch, du sollst mir vertrauen. Jetzt werden wir noch mal persönlicher zum Abschluss. Wenn Gott die persönliche Beziehung zu Menschen sucht, ist doch die berechtigte Frage, lebst du die Beziehung zu Gott? Wenn Gott uns Verantwortung gibt, ist die Frage, nimmst du deine Verantwortung wahr? Wenn Gott uns Ruhe gibt, ist die Frage, nimmst du dir die Ruhezeiten mit Gott? Und wenn Gott dem Menschen Grenzen gibt, muss man fragen, hältst du Gottes Grenzen ein? Und wie gesagt, ich liebe diesen Text so sehr, weil wir sehen Gottes Güte. Wir sehen, wie Gott den Menschen segnet, wie er ihm einen Garten schafft, wie er lebensbejahend ist, wie er segensreiche Flüsse ihnen gibt. Wir sehen diese Persönlichkeit, diese Verantwortung, die er ihm gibt, die Ruhe, aber auch die guten Grenzen für den Menschen. Gott ist ein wirklich wunderbarer Gott. Darüber freue ich mich sehr. Amen.